Ja, das Gebet, liebe Geschwister, es ist etwas ganz Essentielles in unserem Glaubensleben. Und es lohnt sich sicherlich, sich einmal genauer darüber Gedanken zu machen, was das Gebet für uns bedeutet, wie wir beten, wann wir beten, welche Möglichkeiten es gibt zu beten. Wir haben gerade eine sehr außerordentliche, ungewöhnliche Möglichkeit gehört, wie jemand gebetet hat. Und es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Und wenn ich mich jetzt frage, wie soll ich beten, was soll ich beten, dann schaue ich wie bei so vielen anderen Fragen, die ich in meinem Leben habe, zuerst auf Jesus. Denn er ist unser Vorbild. Im Englischen heißt Vorbild Role Model, also Rollenmodell, ja? Wörtlich übersetzt. Das ist ein sehr schöner Begriff, ja. Dass jemand ein Modell ist und der macht auch etwas. Ja? Und man kann diesem Modell folgen. Jesus war natürlich unser erstes und wichtigstes Role Model, unser wichtigstes Vorbild. Deswegen möchte ich heute mit euch ein paar Punkte durchgehen. Im Hinblick auf die Frage, wie hat Jesus gebetet? Was können wir davon lernen? Allein schon die Tatsache, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der von uns verehrt wird, angebetet wird, dass er gebetet hat, dass er das nötig hatte, in Anführungsstrichen, zeigt, wie wichtig das Gebet sein muss. Wie wichtig muss es erst für uns sein, wenn selbst er das Gebet so gepflegt hat, wie er das tat. Ich möchte einen kleinen Absatz lesen, einleitend. Aus dem Buch Weg zu Christus oder auch Schritte zu Christus, da heißt es auf Seite 67, Jesus selbst betete oft, während er unter den Menschen wandelte. Der Heiland nahm unsere Not und unsere Schwächen auf sich und er flehte inbrünstig für seine Lebensaufgabe von seinem himmlischen Vater Beistand und Hilfe. Er ist in allem ein Vorbild. Er wurde uns ein Bruder in unseren Schwachheiten, der versucht ist allen Halben gleich wie wir. Als der Sündlose schreckte er jedoch zurück vom Bösen und erduldete Pein und Seelenschmerz in der sündhaften Welt. Da er wahrhaftiger Mensch war, brauchte er das Gebet und schätzte es hoch ein. Im Umgang mit seinem Vater fand er Trost und Freude. Wenn der Erlöser der Menschheit, der Sohn Gottes, die Unentbehrlichkeit des Gebets empfand, wie viel mehr sollten wir schwachen, sündigen Menschen erkennen, dass wir innig und beständig zu Gott beten müssen. Ja, und wir lesen zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Lukas 9, Vers 29, und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Es ist wie bei Mose damals, als er mit Gott in enge Verbindung trat, da hat auch sein Angesicht geleuchtet, dass er sogar eine Decke darüber legen musste. Ja? Das war die Folge der Gemeinschaft mit Gott, einer besonders innigen Gemeinschaft mit Gott. Und wir lesen an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium, Lukas 11, Vers 1, da heißt es, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und das ist doch ein sehr interessanter Gedanke, dass Gebet nicht nur etwas Intuitives ist, etwas, was ich entweder kann oder nicht kann, etwas, was irgendwie auf eine undefinierbare Weise aus meinem Inneren herauskommt, sondern es kann gelehrt werden. Wir können lernen zu beten. Und die Jünger sagen, Johannes hat seine Jünger auch gelehrt, wie sie beten sollen. Lehre uns auch, wie wir beten sollen. Also sind wir auch ermutigt durch diese Gedanken hier, tatsächlich das Gebet einmal als etwas betrachten, das wir lernen können oder dass wir zumindest einiges lernen können über das Gebet. Es gibt natürlich ganz verschiedene Aspekte, wie Jesus gebetet hat. Ich habe mir dazu mal eine Predigt angeschaut. Wir hatten heute Morgen schon den Gedanken, dass man manchmal im Internet schöne Predigten finden kann. Ich habe mir eine angeschaut von Doug Batchelor. Kennt ihr Doug Batchelor? Er ist einer unserer renommiertesten Prediger in Amerika. Toller Mann, macht tolle Sachen und wenn er predigt in Sacramento in seiner Gemeinde, dann ist die Gemeinde immer voll und die Hälfte der Menschen, die anwesend sind, sind gar keine Leute aus der Gemeinde, sondern irgendwelche Gäste. Ja? Er ist auch ein Vorbild. Und Doug Batchelor hat auch über dieses Thema gesprochen und das Erste, was er sagt, von den vielen Punkten, er hat eine Stunde lang gepredigt. Keine Sorge, ich werde heute keine Stunde predigen. Ich hoffe, ich komme in der Hälfte der Zeit aus. Aber das Erste, was er gesagt hat, das möchte ich auch mit euch teilen. Er sagte, der erste Fokus des Gebets von Jesus war der Vater. Die Herrlichkeit des Vaters, die Vereinigung mit dem Vater, das sollte unser Hauptmotiv unserer Gebete sein. Und er sagt dann auch, dass wir uns so oft beim Gebet, dass wir daran denken, was auf unserer Liste steht, auf unserer Wunschliste, was die Bitten, die wir alle haben. Ja? Und dass wir denken, naja, wir bitten Gott darum, vielleicht danken wir ihm auch. Ja? Aber das Gebet in erster Linie auch erstmal die Gemeinschaft mit dem Vater bedeutet. Ja? Dass es darum geht, Gott zu verherrlichen und dass Gott uns verherrlicht und wir darin ihn wieder verherrlichen. Das ist doch auch eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, wenn wir daran denken, was das Gebet eigentlich ist. Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 28, sagt Jesus, Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann heißt es, da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Oder dann später, als Jesus schon seinen Tod auf der Erde hier ganz nah war, da sagte in Kapitel 17 des Johannesevangeliums, Johannes 17, Vers 1, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Jesus zeigte uns, als unser großes Vorbild, damit hier auf der Erde, dass eigentlich der einzige Grund dafür, dass wir die Herrlichkeit Gottes empfangen, so wie er auch als Mensch hier auf der Erde die Herrlichkeit des Vaters empfangen hat, der einzige Grund dafür ist, dass wir die Herrlichkeit wieder zurückreflektieren können, zu Gott sozusagen. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 16, sagt er und der Heiland, so soll euer Licht leuchten von den Menschen, vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also natürlich sollen die Menschen nicht die anderen Menschen verherrlichen, die guten Werke tun, sondern, wie Jesus sagt, den Vater im Himmel verherrlichen. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Das ist es eigentlich, worum es beim Beten geht. Und als Jesus sein Mustergebet gegeben hat, war es der erste Satz, der dort steht. Und das sollten wir auch immer denken und immer uns dessen bewusst sein. Nun, es gibt noch viele andere Aspekte, die wir von Jesus lernen können. Es ist unglaublich wichtig, dass wir das persönliche Gebet pflegen. Wenn wir uns hier in der Gemeinde treffen, ich hoffe, dass es euch auch so geht wie mir, dann sind wir sehr gesegnet, wenn wir gemeinschaftlich beten. Und wir sollen die Gemeinschaft überhaupt nicht vernachlässigen. Und es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen oder auch in kleineren Gruppen und gemeinschaftlich beten. Es ist unglaublich wichtig. Aber es sollte niemals dazu führen, dass wir denken, naja, jetzt habe ich ja meine Pflicht in Anführungsstrichen getan, das müsste eigentlich reichen. Selbst wenn wir jeden Tag 4 Stunden lang in Gemeinschaft beten würden, würde Gott, glaube ich, immer noch großen Wert darauf legen, dass wir trotzdem auch private Zeit fürs Gebet nehmen. Wir können es auch bei Jesus sehen, da heißt es im Markus Evangelium, Markus 1, Vers 35, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Also noch lange vor der Zeit, wo die anderen aufstanden, stand Jesus schon auf und betete. Und ich glaube, es waren nicht nur 10 Minuten. Ich glaube auch nicht, dass es nur eine Viertelstunde war. Ich glaube, dass es länger war. Ich will nicht sagen, und ich behaupte nicht, wüsste, wie lange es war, aber es war bestimmt eine längere Zeit. Und nun stelle ich mir vor, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der so eine Mission hat, so eine umfangreiche Mission. Er hat sich ja nicht ausgeruht, er war viel unterwegs, er hat viel Mühe gehabt, viel Last. Wäre es nicht vielleicht besser gewesen, dass er erstmal ausschläft und seinen Schlaf hat, damit er dann mit frischer Kraft ans Werk gehen kann? Nein, er fand es wichtiger zu beten als zu schlafen. Das ist eine wichtige, wichtige Erkenntnis. Lukas 9, Vers 18 sagt er, oder es heißt hier, berichtet der Evangelist. Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Also es ist nicht selten passiert, dass er für sich betete und die Jünger kamen dann plötzlich dazu. Ja? Er hat sich nicht gedacht, ach naja, jetzt sind wir mitten unterm Tag, jetzt bin ich nicht so privat, jetzt ich warte vielleicht, bis ich irgendwann wieder für mich bin. Nein, er hat auch Zeiten genutzt, in denen er damit rechnen musste, dass er gestört wird von anderen, weil es einfach so wichtig war, dass er persönlichen Kontakt zu seinem Vater hatte. Und dann heißt es hier, dann stellt er ihnen die Frage, ja, also sie stören ihn, wenn man so will, quasi beim Beten oder sie kommen gerade dazu, als er fertig ist mit Beten, dann stellt er ihnen die Frage, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Und dann antwortet nachher Petrus, was? Was sagt Petrus zu ihm? Du bist der Sohn des Allmächtigen, genau. Er verklärt ihn als den Heiland. Und es ist kein Zufall, dass Petrus zu dieser entschlossenen Aussage ausgerechnet in dem Moment kommt, nachdem Jesus gerade gebetet hat und Gemeinschaft mit dem Vater hatte. Ja? Es war ein besonderer Moment der Erkenntnis. Jesu Gesicht hat bestimmt wieder gestrahlt. Ja? Er hatte bestimmt wieder diese unglaubliche Ausstrahlung. Matthäus 6, Vers 6 sagt er selber, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wir haben noch so viele andere Beispiele. Denken wir an Daniel, der das persönliche Gebet gepflegt hat. Interessant im Verhältnis zwischen persönlichem Gebet und öffentlichem Gebet ist auch, dass wenn Jesus öffentlich betete, waren seine Gebete kurz. Wenn er persönlich, privat gebetet hat, waren sie sehr lang. Daran sollten wir uns ein Vorbild nehmen. Wir sollten keinen Wettbewerb darin veranstalten, wer noch länger und noch inniger in der Gemeinde beten kann. Darum geht es gar nicht so sehr. Ich glaube, dass es ganz in Ordnung ist, wenn unsere Gebete in der Öffentlichkeit, in der Gemeinschaft nicht so lang und ausführlich sind, wenn es kurze, prägnante Gebete sind. Aber dafür, liebe Geschwister, wenn wir persönlich beten, dann kann es gar nicht lang und ausführlich genug sein. Wir haben sogar den Bericht, dass Jesus die ganze Nacht gebetet hat. Ja? Wer von euch hat schon mal die ganze Nacht gebetet, anstatt zu schlafen? Ich glaube nicht, dass er es gemacht hat, weil es irgendwie für sein Gefühlsleben wichtig war oder weil es ihm gerade danach war oder nichts anderes zu tun hatte. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig war für ihn. Und ich glaube, dass es manchmal für uns auch ganz, ganz wichtig wäre, länger zu beten als 5 Minuten. Als Petrus hingerichtet wurde, betete die Gemeinde wie lang? Als er hingerichtet werden sollte. Er wurde ja nicht hingerichtet. Aber die Gemeinde betete die ganze Nacht und dann wurde er befreit, ja, auf wunderbare Weise. Eine tolle, tolle Vorstellung eigentlich hier. Nächster Punkt, das Fasten. Also Fasten wird ja oft in Verbindung mit Beten gebracht. Fastet und betet heißt es. Ja? Jetzt müssen wir natürlich immer aufpassen. Ich zum Beispiel, ich bin ein Typ, ich kann jederzeit aufhören zu essen und kann dann eine Woche nichts essen. Das ist für mich nicht so schlimm. Solange ich genug Wasser zu mir nehme oder ein bisschen Tee trinke, kann ich das mit relativ wenig, sagen wir mal, Anstrengung machen. Weiß nicht warum, es ist halt so. Ich weiß, dass es Menschen gibt, bei denen grimmt schon der Magen, wenn sie nur eine Mahlzeit auslassen. Ja? Deswegen kann man das nicht pauschalieren und sagen, wenn du nicht 3 Tage null Diät machen kannst, dann machst du was falsch. Das kann man so nicht sagen. Aber wir alle kennen uns, jeder kennt sich selber und jeder weiß, was für mich ein Verzicht ist, den ich leisten kann und mit dem ich in besonderer Weise Gott zeige, dass es mir jetzt gerade mit etwas sehr Ernst ist. Ja? Und Jesus sagt dann hier im Matthäus-Evangelium, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit die Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Und er sagt aber hier nicht, falls ihr mal fasten solltet, sondern er sagt, wenn ihr fastet, dann bitte. Er geht selbstverständlich davon aus, dass Fasten ein Teil des Glaubenslebens der seiner Nachfolger ist. Das ist etwas Selbstverständliches, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Aber ich will nochmal dazu sagen, man muss natürlich vorsichtig sein, jeder Einzelne hat da persönliche Erfahrungen und auch persönliche Möglichkeiten. Aber wir sollten das auf jeden Fall hier auch beachten. Als Jesus sich auf seinen Dienst vorbereitet hat in der Wüste, ich meine, es hätte ja schon gereicht, dass er 40 Tage allein in der Wüste zubringt. Ja? Aber noch dazu fastete er. Er soll uns auch etwas sagen. Es war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt seiner Vorbereitung hier. Nächster Punkt, wir haben es gerade von den Kindern gehört, das hat mir sehr gut gefallen. Jesus betete vor dem Essen, selbstverständlich. Ja? Wenn irgendwann gegessen wurde, dann hat er gebetet. Und es war so charakteristisch, wie er das gemacht hat, wie er gebetet hat und dann das Brot gebrochen hat, dass ihn daran die Emmausjünger erkannt haben, als sie dann nach seiner Auferstehung zusammen waren. Wie ist es denn mit dem Gebet zum Essen? Ich denke, wir alle beten zu Hause am Tisch, wenn wir uns hinsetzen und sprechen ein Gebet. Wenn Leute mit am Tisch sitzen, die nicht gläubig sind, wird es schon vielleicht schwierig, ich weiß es nicht. Beten wir dann trotzdem selbstverständlich? Oder denken wir, oh, wir sollen ja nicht so demonstrativ sein. Ja, vielleicht beten wir dann unauffällig, so dass es keiner merkt, so für uns innerlich. Ich weiß nicht, ob ihr auch häufig in die Situation kommt. Ich bin ganz häufig in der Situation, dass ich irgendwo sitze, wo gegessen wird, in der Öffentlichkeit, irgendwo in der Mensa, an der Uni. Und das sind lauter Leute, die beten eigentlich nicht zum Essen. Wie machen wir das dann? Wie gehen wir damit um? Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall erkennbar für die Menschen, die am Tisch sitzen, beten. Ein kurzes Gebet, es sollte ruhig sichtbar sein, dass wir dem Herrn danken. Ja? Es sollte nicht theatralisch sein, wir sollten keine große Show draus machen, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeugnis. Und oft schon sind Menschen angesprochen worden, ich auch, von Menschen, die gesagt haben, du betest immer zum Essen. Ja, aha, okay, interessant. Ja, und ein Bekannter von mir, der hat schon dann gesagt, als ich das nächste Mal mit ihm zusammen gegessen habe, beten wir zum Essen. Ja? Wollte das dann auch machen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja? Aber ich muss euch zugeben, ich war auch schon manchmal in einer Situation, wo ich irgendwie mich nicht getraut habe und dann einfach so innerlich so unauffällig gebetet habe, dass es vielleicht keiner sieht. Das habe ich auch schon erlebt. Aber ich habe mir hinterher gedacht, das ist eigentlich nicht gut. Wir sollten es einfach schon so machen, dass es auch sichtbar ist. Jesus betete spontan. Wenn wir glauben und davon ausgehen, dass Gott immer mit uns geht, dass er immer bei uns ist, dass Jesus Christus immer präsent ist, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dann ist es für uns das Natürlichste von der Welt, dass wir auch ganz nah und ganz schnell dabei sind, uns an ihn zu wenden und ihn anzubeten. Dass wir in jeder Situation des Lebens, dass es für uns etwas ganz Natürliches ist, uns an ihn zu wenden. Nehemia, als er vor dem König stand und erbitten wollte, diese Befreiung vom Dienst, dass er nach Jerusalem gehen konnte und seinen Dienst dort vorbereiten, sein Werk dort vorbereiten konnte. Er hat gebetet, spontan, in dem Moment. Ja, es war ihm völlig klar, ich kann jetzt nicht bis heute Abend warten und Gott dann bitten. Ich muss ihn jetzt sofort bitten. Das ist jetzt wichtig. Von Henoch wird gesagt, er wandelte mit Gott. Das stelle ich mir auch so vor, dass damit ausgedrückt wird, es war da nicht so diese Einteilung, morgens und abends mal ein Gebet und zwischendrin dann irgendwas anderes. Er stand im stetigen Austausch mit seinem Schöpfer. Und Jesus tat das auch. Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 25 lesen wir, zu jener Zeit, und man muss es eher so verstehen hier im Sinne von in diesem Moment, also es war gerade irgendetwas anderes, er war gerade zwischen Leuten und dann heißt es hier, begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Also er spricht einfach spontan ein Gebet, vielleicht leise für sich, vielleicht auch sogar laut, dass es die anderen auch hören. Habt ihr mal spontan in eurem Leben ein Gebet gesprochen, während andere dabei standen? Auf die Idee kommen wir gar nicht so. Ja? Ich würde uns dazu ermutigen, es mal zu machen. Wir können ja mal damit anfangen, dass wir sagen können, Halleluja, Gott sei gelobt. Einfach so, auch wenn Menschen dabei stehen, die mit Gott gar nichts am Hut haben. Ja? Das ist auch schon ein Gebet. Und dann werden wir mal erleben, was daraus erwächst, was das für eine Wirkung hat. Gottes Geist würde wirken auf diese Art und Weise, auf ganz starke Weise. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Die Gebetshaltung Jesu. Also, das hängt jetzt ein bisschen zusammen mit dem, was ich auch gerade schon gesagt habe. Wir können, sollen, dürfen und wollen vielleicht hoffentlich überall und in jeder Situation beten, egal in welcher Haltung oder in welcher Situation wir uns befinden. Wir können beten, während wir Auto fahren. Wir können beten, während wir schwimmen. Wir können überall beten, ohne Frage. Es gibt keine Situation, in der Gott sagt, mach erst mal irgendwas und dann komm zu mir. Nein, wir können immer zu Gott beten. Aber es gibt natürlich diese Zeit, die wir in besonderer Weise Gott widmen, wo wir für uns sind und wo auch keine besonderen anderen Umstände herrschen. Und da dürfen wir auch eine entsprechende Haltung einnehmen. Und es entspricht vielleicht auch unserem natürlichen Verhältnis zu Gott, dass wir uns zum Gebet, was wir auch hier im Gottesdienst machen, auch nach Möglichkeit hinknien. Ja? Ich weiß, dass es manchmal nicht gut geht. Und ich glaube auch, dass es nicht Gottes Wille ist, dass wenn wir eine Stunde beten, uns die Knie nach 10 Minuten schmerzen und wir beim Gebet mehr an unsere Schmerzen denken, als an das, was wir eigentlich beten wollen. Das kann es nicht sein. Ja? Niemandem verlangt Gott so etwas ab. Darum geht es auch gar nicht. Ja? Und wir sollen schon eine bequeme Haltung haben. Aber trotzdem ist natürlich die Tatsache, dass man sich vor Gott niederwirft, dass man sich hinkniet, das ist auch ein Aspekt, der seine Berechtigung hat. Über Jesus heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 41, und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete. Das war also auch für Jesus eine normale Sache, sage ich mal. Nächster Punkt, Jesus betete um große Dinge. Jesus betete um unglaubliche Dinge und um Dinge, von denen kein Mensch erwartet hat, dass die Erfüllung dieser Sache möglich wäre. Und ja, wir brauchen nur natürlich an die Begebenheit mit Lazarus zu denken und sollten vielleicht davon auch lernen, dass wir nicht zu bescheiden sein sollten in unseren Gebeten. Wir sollten Jesus zum Vorbild nehmen und Gott auch um viel bitten. Ich glaube noch nie, dass Gott zu einem Menschen gesagt hat, das, was du bittest, ist zu viel, mach ein bisschen weniger. Ich glaube, es ist eher umgedreht. Gott sagt, was bittest du denn? Hast du keinen Glauben? Ja? Ich glaube eher, dass es so rumläuft. Und Jesus selber hat gesagt, Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wie groß ist mein Glaube, frage ich mich, wenn ich diesen Text lese. Ich rede nur von mir. Jesus betete Weihegebete. Er benutzte besondere oder zu besonderen Anlässen betete er besondere Gebete, die eine besondere Weihe zum Ausdruck bringen sollten oder eine besondere Feierlichkeit auch hatten. Ob es bei der Taufe war, ob es war, als er in der Wüste war, oder als er später sein hohepriesterliches Gebet sprach. Es ist eigentlich eins meiner Lieblingsgebete überhaupt, ja, im Johannesevangelium, wenn er seine Jünger und die Apostel quasi ihrem Dienst weiht und wenn er für sie bittet, nicht nur für die Apostel, sondern für alle seine Nachfolger. Und wo er mit seinem Vater spricht, und aus diesem Gebet können wir auch so viel lernen, ja, über das Gebet und über das Verhältnis von uns zu Gott. Das ist wunderbar. Jesus dankte Gott, er dankte dem Vater, das ist auch ein wichtiger Aspekt des Gebets. Und zwar dankte er ihm nicht nur im Nachhinein, wenn er etwas Gutes gemacht hatte, sondern er dankte ihm schon im Voraus. Wieder zurück zur Situation mit Lazarus. Er bittet Gott und noch bevor das Ergebnis sichtbar ist, dankt er ihm schon. Ja? Da heißt es Johannes 11, Vers 41, sie nahmen aber den Stein weg. Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Also der Stein war zwar schon weg, aber es war noch nichts zu sehen. Und was auch noch wichtig ist, Jesus betete im Glauben. Das scheint jetzt zwar etwas ganz Normales zu sein, oder das scheint jetzt zwar sich nicht vom Gedanken her sonderlich von dem zu unterscheiden, was ich vorher gesagt habe, aber wenn wir die Situationen uns anschauen, wo der Glaube hier eine ganz besondere Rolle spielt, dann versteht ihr vielleicht, was ich damit sagen will. Johannes 11, Vers 42, da sagte Jesus, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, damit du mich gesandt hast. Also Jesus betet zum Wohl der Anwesenden. Es ist nicht so sehr, dass das Gebet eine Predigt sein soll, Ja, das dürfen wir auch nicht verwechseln. Also wenn wir beten, sollten wir auch nicht im Gebet eine Predigt noch machen, sondern es ist wirklich die Zwiesprache mit Gott. Aber es hat doch etwas auch mit dem Glauben daran zu tun, dass die Menschen, für die man betet und für die man bittet, dass sie auch wirklich einen Segen davon tragen durch dieses Gebet. Eine besonders eindrucksvolle Situation ist natürlich, als Jesus starb, in der Stunde seines Todes. Da heißt es, und er rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Und danach sagte er, es ist vollbracht. Und dann war es vorbei. Also, ich weiß nicht, wie sehr eure Gebetszeiten und eure Gebetsinhalte mit euren Gefühlen verbunden sind oder wie sehr ihr das von eurer Stimmung abhängig macht. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mich selber betrachte, dass die Stimmung eine zu große Rolle spielt. Wenn ich eine gute Stimmung habe, wenn ich gerade Gott dankbar bin oder wenn, dann fällt es mir leicht oder wenn ich gerade ein besonderes Problem habe. Ja, aber es gibt so Situationen, da bin ich bedrückt und irgendwie und komme gar nicht auf die Idee, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt zu beten. Oder wenn mich irgendetwas schmerzt oder wenn ich irgendeinen inneren Widerstand habe, der mich irgendwie von Gott auch abzulenken scheint. Wo war Gott, als Jesus dieses Gebet sprach? Als er sagte, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. War er ihm da nah? Hat Jesus das Gefühl gehabt, fragen wir mal so rum, dass ihm der Vater jetzt ganz nah ist in diesem Moment? Er war verlassen von Gott. Sein Vater war ihm so nah wie noch nie. Aber er hat das Gefühl gehabt, dass er nicht da ist. Ja? Und trotzdem, also was ihm blieb, war der Glaube. Die Verbindung zu seinem Vater schien, das, was ihm das Wichtigste war, war nicht mehr da. Aber er hatte diesen Glauben. Und er hat gesagt, Vater, ich befehle meine Hände in deinen Geist. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Da blieb sein Glaube, ja. Und von diesem Glauben wünsche ich mir und wünsche ich uns auch manchmal was, dass wenn unser Gefühl uns was ganz anderes sagt, ja, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott uns fern ist, ich habe das manchmal, zum Glück nicht lange, aber es gibt so Situationen, in denen, ja, aber das heißt nicht, dass wir deswegen unseren Glauben an den Nagel hängen dürfen. Jesus hat das auch nicht gemacht. Mein letzter Punkt, liebe Geschwister, es gäbe noch so 10 bis 15 weitere, aber ich habe noch einen und der ist auch ganz wichtig. Jesus betete für die Einheit unter seinen Nachfolgern und für die Einheit mit ihm selbst und mit dem Vater. Auch heute noch gibt es wie damals, wie unter den Jüngern Christi, Rangstreitigkeiten zwischen seinen Nachfolgern, zwischen seinen Jüngern. Und es gibt natürlich noch viele andere Streitigkeiten. Und wir müssen zugestehen, wir müssen uns persönlich eingestehen, ich muss mir persönlich eingestehen und jeder von uns muss es auch, dass wenn Einheit ein Zeichen dafür ist, dass wir die Liebe Christi haben, dann ist Trennung und Streit ein untrügliches Zeichen dafür, dass jemand anders am Werk ist und dass irgendwas nicht stimmt. Ganz sicher, ja, dass der Böse wirkt. Je näher wir einander sind, desto mehr zeugen wir für Gott. Und die Welt wird sehr stark davon angezogen werden und wird sehr stark davon angezogen werden, wenn wir Einheit haben. Ohne Zweifel. Jetzt lese ich einen Vers aus diesem Gebet von Jesus, diesem hohepriesterlichen Gebet, von dem ich vorher schon sprach, Johannes 17, Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Liebe und die Einheit, wie sie dann vor allem auch nach dem Pfingstereignis, Jesus betet hier um etwas, das kurze Zeit später in eine besondere Erfüllung bekommt, als der Heilige Geist kommt und das Pfingstereignis kommt. Das heißt, sie waren ein Herz und eine Seele und es war eine Einheit unter der Gemeinde. Und es war eine unwiderstehliche Kraft, die von dieser Einheit ausging, sodass Tausende an einem Tag bekehrt wurden. Ja? Und kurz vor dem zweiten Kommen Jesu wird es auch wieder so sein. Diese Einheit wird kommen, ohne Zweifel. Dazu muss ich natürlich auch sagen, das richtige Verständnis der Lehre ist eine wunderbare Sache. Aber sie ist völlig wertlos, wenn die Liebe nicht da ist. Diese Liebe, die auch wichtig ist, damit Einheit kommen kann. Daran kann kein Zweifel bestehen. Es heißt natürlich nicht, dass die Lehre unwichtig ist, ganz im Gegenteil. Die Lehre ist sehr wichtig. Und deswegen sind wir ja auch Adventisten, sonst könnten wir ja gleich irgendwie, ja, wenn das keine Rolle spielen würde, bräuchten wir unsere Kirche nicht haben. Aber eine echte Einheit, sagen wir mal so rum, eine echte Einheit wird auch nicht zustande kommen, wenn falsche Lehren da sind. Ja? Das geht nicht. Wenn wir falsche Lehren haben, dann werden wir auch Probleme haben und werden die richtige Einheit nicht hinbekommen. Aber ohne Liebe, ohne gegenseitige Anerkennung, ohne gegenseitige Akzeptanz ist die richtige Lehre leider völlig wertlos. Was machen wir denn jetzt? Schwierige Situation. Ja, ich habe deswegen dieses Thema gewählt, das Gebet, weil ich glaube, dass dieses Gebet der Schlüssel ist zur Einheit. Lasst uns die entscheidende Kraft des Gebets nutzen bei der Wiederherstellung von Einheit. Sowohl das persönliche Gebet als auch das gemeinschaftliche Gebet. Wir haben es erlebt an den 10 Tagen des Gebets, wir sind sehr gesegnet worden. Es ist eine wunderbare Sache. Und ich möchte euch dazu ermutigen, euch selbst zu prüfen. Ist es für mich normal? Freue ich mich, wenn ich abends Zeit habe, dass ich mal eine Stunde mit meinem Erlöser verbringen kann? Freue ich mich darauf? Ist es für mich eine Wohltat, so wie es für Jesus eine Wohltat war? Er hat sich nicht gedacht, naja, jetzt stehe ich 2 Stunden früher auf und lege mal los, damit ich mein Pensum heute schaffe. Nein, er hat sich danach gesehen, er wollte diese Zweisamkeit mit seinem Vater haben. Geht es mir auch so, wenn ich abends Zeit habe, wenn ich meine Arbeit getan habe, denke ich mir, ach, jetzt kann ich eine Stunde Zeit mit meinem Erlöser verbringen, bevor ich ins Bett gehe. Also früher habe ich mir immer gedacht, super, jetzt kann ich mir endlich was im Fernsehen angucken. Oder ich habe mir gedacht, toll, jetzt kann ich endlich, was weiß ich was machen, irgendeinen Roman lesen oder sonst was. Ich verspreche euch, jedem von uns wird es ein großer Segen sein, und zwar nicht nur für die Person selber, sondern für alle Menschen drumherum, wenn wir das erkennen und wenn wir das machen. Wenn wir merken, bei unserem Gott ist Erlösung, bei unserem Gott ist Friede, und wenn wir uns ihm zuwenden und ihn anbeten, nicht nur 10 Minuten, nicht nur Viertelstunde, sondern längere Zeit. Und ihr braucht nicht die ganze Zeit reden. Ja? Hört einfach mal zu, wartet mal ab. Und dann sagt wieder was, ganz wie es euch der Geist eingibt. Es wird ein großer Segen sein. In diesem Sinne, liebe Geschwister, lasst uns darin wachsen, sowohl in unserer Gemeinschaft als auch jeder persönlich. Und Gott wird uns reichlich dafür segnen. Amen. Amen.